Deutschlandfunk. Hintergrund.
Tiefseebergbau. Der Meeresboden als Einnahmequelle. Von Dagmar Röhrlich.
Es geschieht selten, dass ein winziges Land den Lauf der Geschichte mitbestimmen kann. Nauru versucht das gerade. Die 12.000 Einwohnernation mitten im Pazifik nordöstlich von Australien will den Tiefseebergbau in internationalen Gewässern eröffnen, erklärt Naurus UN-Botschafterin Margot Dai.
Nauru ist das erste Entwicklungsland, sogar nur ein kleiner Inselstaat, das den Weg für den Tiefseebergbau freimachen will. Und damit ebnen wir den Weg für andere Entwicklungsländer, wie das Königreich Tonga, Kiribati, die Cookinseln und kürzlich auch Jamaika.
Aktuell darf jenseits der Wirtschaftszonen eines Küstenstaats kein Tiefseebergbau betrieben werden. Der Grund: für internationale Gewässer fehlen Verordnungen über Abbaubestimmungen. Die will Nauru nun auf internationaler Ebene so schnell wie möglich festgezurrt sehen. Denn, geht es nach dem Inselstaat, sollen in wenigen Jahren riesige, bulldozerartige Abbaumaschinen in tausenden Metern Wassertiefe Manganknollen ernten. Die schwärzlichbraunen Knollen wachsen in den Schlammweiten des Zentralpazifiks. Es dauert Millionen Jahre, ehe ein Nugget Kartoffel groß geworden ist. Die Knollen sind reich an Mangan, Nickel, Kobalt oder auch Kupfer. Metalle für Akkus von Smartphones oder Elektroautos, für den Bau von Wind- und Solarkraftwerken. Kurz, Metalle für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, erklärt die UN-Botschafterin von Nauru bei einer Online-Präsentation des Plans.
Climate change is one of the defining security issues of our time.
Der Klimawandel ist eine der entscheidenden Sicherheitsfragen unserer Zeit. Nach jahrzehntelanger Untätigkeit und Verzögerung sind viele Auswirkungen in kleinen Inselentwicklungsstaaten wie Nauru und anderen klimatisch gefährdeten Regionen der Welt nun unvermeidbar. Für Länder wie Nauru ist der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung, auch wenn wir nur wenig zu den globalen Emissionen beitragen.
Für den Traum vom Manganknollenabbau ist die Regierung von Nauru eine Partnerschaft mit dem auf der Insel ansässigen Tiefseebergbauunternehmen Nori eingegangen. Nori ist eine Tochtergesellschaft der kanadischen The Metals Company, TMC, mit Sitz in Vancouver. TMC ist derzeit das Unternehmen, das den Tiefseebergbau mit dem größten Druck voranzutreiben versucht. Botschafterin Margot Dai:
Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass wir die Erkundung zum Tiefseebergbau auf Manganknollen unterstützen und damit auf Metalle, die Elektrofahrzeuge antreiben und die ständig wachsende Sorge über die Kohlendioxidemissionen mindern können.
Um den Tiefseebergbau auf Manganknollen gibt es weltweit erbitterten Streit. Für die Befürworter sind die Nuggets Batterien in Steinform. Der Tiefseebergbau ist die Rettung, um die globale Wirtschaft klimaneutral aufzustellen. Gegner und Vorsichtige sehen in ihm den potenziellen Auslöser einer ökologischen Katastrophe. Vor allem aber gibt es viele offene Fragen. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven.
Man würde gerne wissen, welche der seltenen Metalle werden denn in Zukunft langfristig gebraucht, um abzuschätzen, wird dieser Eingriff in die Tiefsee überhaupt benötigt? Zweitens wollen Regierungen und auch wir Bürgerinnen und Bürger wissen, was macht es denn mit dem Ozean? Und hier ist das eine die Extraktion, das Rausnehmen von Meeresboden und Manganknollen, was eben zum Zerstörung von Lebensraum führt. Und drittens muss man verstehen, wenn man die Manganknolle erstmal hat, was denn dann? Da geht es um Aufbereitung der Metalle.
Beim Tiefseebergbau geht es vor allem um ein 1,7 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Mexiko und Hawaii. Die Clarion-Clipperton-Zone. 2010 schätzten Forscher, dass dort 30 Milliarden Tonnen Manganknollen auf dem Tiefseeboden liegen. Über den Inselstaat Nauru hat sich das kanadische Unternehmen The Metals Company den Zugang zu besonders reichen Sektoren gesichert. TMC-Chef Gerard Barron.
Wir haben ermittelt, dass in den Gebieten, die wir uns gesichert haben, etwa 1,6 Milliarden Tonnen Knollen liegen. Genug, um mindestens 280 Millionen mittelgroße Fahrzeugakkus mit der derzeit beliebtesten Nickel-Mangan-Kobalt-Chemie zu bauen.
Damit könnte man theoretisch den Fahrzeugbestand der USA auf Elektroantrieb umrüsten. Weil Unmengen an Metallen auch für Solarmodule, Windturbinen, Ladestationen oder die Netzinfrastruktur benötigt werden, hatte die Internationale Energieagentur im Mai 2021 prognostiziert, allein die Nachfrage nach Kobalt könnte zwischen 2020 und 2040 um mehr als das 30-fache steigen. Plötzlich erscheint der Tiefseebergbau lukrativ. Zuständig dafür ist eine 1994 gegründete UN-Organisation, die kaum bekannt war, bis Nauru die weltweite Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Die Internationale Meeresbodenbehörde, kurz ISA. Sie ist das bleibende Ergebnis des ersten Manganknollen-Hypes in den 1970er Jahren. Damals wollten die in der Gruppe der 77 organisierten Entwicklungsländer verhindern, dass die Industrienationen die Lagerstätten in internationalen Gewässern für sich beanspruchen.
Die Organisation existiert aus einem einfachen Grund, nämlich um sicherzustellen, dass der Meeresboden außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit gemeinsam zum Wohle aller verwaltet wird. Nach dem Seerechtsübereinkommen kann es keinen einseitigen Anspruch auf die Ressourcen des Meeresbodens geben.
Michael Lodge leitet die Internationale Meeresbodenbehörde mit Sitz in Kingston, Jamaika.
Die Hauptaufgabe der ISA besteht darin, die Meeresumwelt zu schützen, indem sie die Forschung fördert und Erkundung und wirtschaftliche Aktivitäten sehr genau regelt. Es geht darum, sicherzustellen, dass alles nur mit Genehmigung der Internationalen Meeresbodenbehörde erfolgt und kein Schaden an der Umwelt angerichtet wird. Verwaltet wird der Tiefseeboden von den Mitgliedstaaten. Die Richtlinien und die Maßnahmen der Behörde spiegeln also den Willen der 168 Mitgliedstaaten inklusive der Europäischen Union wider, die dem UN-Seerechtsübereinkommen beigetreten sind.
Am 9. Juli 2021 setzte Nauru die anderen ISA-Mitgliedstaaten unter Druck. Das Land will in Kooperation mit dem nauruischen Unternehmen Nori und der kanadischen TMC in den Tiefseebergbau einsteigen. Dazu nutzt es eine besondere Bestimmung des internationalen Seerechts. Nauru teilte der Internationalen Meeresbodenbehörde mit, dass das Unternehmen Nori eine Abbaugenehmigung beantragen will.
Sie haben damit eine Regel in Gang gesetzt, die sogenannte Zwei-Jahres-Regel, die übrigens auf Betreiben Deutschlands damals in das Seerecht aufgenommen wurde. Diese Regel besagt, dass die Meeresbodenbehörde, nachdem ein Antrag auf Abbau angekündigt wurde, innerhalb von 2 Jahren die Regularien abschließen muss, fertigstellen muss. Diese Regel wurde aufgenommen, um zu verhindern, dass zum Beispiel einzelne Staaten, weil sie protektionistisch ihre eigenen Rohstoffvorkommen schützen möchten, einen Abbau in der Tiefsee verhindern.
Carsten Rühlemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, ist Mitglied der Rechts- und Fachkommission der UN-Behörde, die einen solchen Abbauantrag entgegennehmen und bewerten müsste. Der Inselstaat Nauru hat also mit dem Antrag eine Frist in Gang gesetzt. Innerhalb von 2 Jahren muss die Meeresbodenbehörde nun die Regeln für den Abbau festlegen. Doch die werden am Stichtag, dem 9. Juli 2023, noch nicht fertig sein. Michael Lodge von der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika ist allerdings optimistisch, dass es bald soweit sein könnte.
So now, because exploration has been going on for 30 years,
nach 30 Jahren der Forschung befinden wir uns jetzt in der Phase, in der wir den Rechtsrahmen für den Abbau fertigstellen. Damit haben wir 2015 begonnen und derzeit werden die Entwürfe diskutiert. Die Diskussionen kommen meiner Meinung nach sehr gut voran und die Mitglieder haben sich darauf geeinigt, ihre Arbeit fortzusetzen, um vielleicht noch in diesem Jahr, aber sobald wie möglich, eine Einigung zu erzielen. Es sind sehr, sehr aktive Verhandlungen.
Kritiker bemängeln allerdings das Verfahren. Sie sind unzufrieden mit der Internationalen Meeresbodenbehörde. Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, fürchtet, dass die Behörde den Tiefseebergbau eher vorantreibt, als Risiken und Nutzen sorgfältig abzuwiegen.
Unserem Eindruck nach ist deren Aufgabe eben die Facilitierung von Prozessen und nicht eine eigene Positionierung. Also dass jene Menschen, die dort arbeiten, natürlich die Aufgabe haben, die Prozesse voranzubringen, aber nicht die Willensbildung der Mitgliedstaaten in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Und unserem Eindruck nach hat der Chef dieser Behörde das aber durchaus versucht und versucht eben sehr stark dafür zu pushen, dass der Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee jetzt auch beginnen kann.
Mit diesen Vorwürfen hatte sich Franziska Brandner in einem Brief an ISA-Generalsekretär Michael Lodge gewandt. In seinem Antwortbrief weist Michael Lodge die Vorwürfe von sich und erklärt:
Besonders besorgniserregend ist die kühne und unbegründete Behauptung in dem Schreiben, ich hätte mich in der Vergangenheit aktiv gegen Standpunkte und Entscheidungsvorschläge von Delegationen gestellt, ohne dass dies durch Fakten oder Beweise belegt wäre. Dies ist unwahr, und ich weise eine solche unbegründete Behauptung zurück.
Mehr wolle er dazu nicht sagen, so Michael Lodge auch im Interview mit dem Deutschlandfunk. Derzeit gibt es bei der Internationalen Meeresbehörde 30 aktive Erkundungslizenzen. Mit diesen Lizenzen wird das Vorkommen der Manganknollen erforscht, die Artenvielfalt und Ökologie ihrer Umgebung. Vor allem aber werden die Knollen testweise abgebaut, um die Auswirkungen des Abbaus auf die Umwelt zu erforschen. Jeder, der eine solche Erkundungslizenz hält, braucht einen dahinterstehenden Staat, der die Verantwortung übernimmt, einen sogenannten Sponsorstaat. Für Deutschland erforscht das die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Aber auch Unternehmen können das tun. Und so hat sich beispielsweise der norwegische Konzern Luke Marine Minerals mit dem Vereinigten Königreich als Sponsorstaat zusammengetan. Oder eben auch die kanadische The Metals Company mit Nauru. Als Vorbereitung für den Abbauantrag bei der ISA hat TMC den Abbau jetzt getestet.
Es ist das erste Mal, dass wir eine voll integrierte Produktion durchgeführt haben und es hat perfekt funktioniert. Unser Kollektor ist mehr als 80 Kilometer auf dem Meeresboden durch alle Geländeformen gefahren.
Der grobe Ablauf. Aus dem Kollektor, einem Roboter, der etwas von einem überdimensionalen Bulldozer hat, stoßen Wasserdüsen horizontale Wasserstrahlen aus. Die wirbeln den Tiefseeschlamm auf und heben die Knollen an, die sich dann ein Sammelkopf greift. Sie werden über eine Steigleitung auf ein extra umgebautes Tiefseebohrschiff gepumpt, dort in einem Wasserwirbel von Sedimentresten gereinigt und eingelagert. Was dann noch an Schlamm an den Knollen klebt, wird in 1200 Metern Wassertiefe ins Meer geleitet.
Wir haben knapp 5000 Tonnen Knollen geerntet und am Ende etwa 3000 Tonnen davon auf unser Produktionsschiff gepumpt und an Land gebracht. Aus dieser Kampagne haben wir enorm viel gelernt. Und das alles wird in unserem Antrag bei der Internationalen Meeresbodenbehörde gipfeln, den wir hoffentlich bis Ende dieses Jahres einreichen.
Es ist Nauru als Sponsorstaat, das bei der ISA einen Antrag auf Abbaugenehmigung stellen müsste. Zwar gibt es dazu unterschiedliche juristische Meinungen, aber nach Ablauf der Zweijahresfrist wäre das wahrscheinlich möglich. Das ist am 9. Juli 2023. Danach dürfte Nauru also eine Abbaugenehmigung beantragen können, sagt Annemiek Fink, Meeresbiologin bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Mehr noch.
Das heißt im Grunde genommen, dass jedes Land oder jede Firma einen Abbauantrag stellen könnte auf Basis der Regelwerke, die bis dahin entstehen. Die sind natürlich noch nicht so stringent, wie viele das gerne sehen würden, beziehungsweise sind einfach noch nicht komplett. Es fehlen zum Beispiel wichtige Umweltstandards und Grenz- und Schwellenwerte.
Mit dem Antrag müssten Unternehmen eine ausführliche Umweltverträglichkeitsstudie abgeben.
Diese wird dann bewertet anhand der Regularien, die bis dahin existieren. Sie müssen ganz genau zeigen können, dass die Umweltauswirkungen verträglich sind, dass sie sie in Grenzen halten können. Und ich persönlich glaube, dass das noch nicht möglich ist zurzeit.
Vieles ist unbekannt. Beispielsweise, was die Sedimentwolken anrichten, die beim industriellen Abbau unweigerlich aufgewirbelt würden. 30 Jahre lang, Tag für Tag und rund um die Uhr. Fragen nach der Nachhaltigkeit seien nach heutigem wissenschaftlichem Stand einfach nicht beantwortet, erklärt Antje Boetius.
Nachhaltig meint hier jetzt erstmal so, dass es keine Artenvielfalt gefährdet, so dass es keine großflächige Zerstörung verursacht, die nicht irgendwie vom Leben im Meer aufzufangen wäre. Das alleine ist schon eine Herausforderung zu beantworten vor dem Hintergrund, dass wir einen winzigen Teil der Tiefsee überhaupt erst beforscht und betrachtet haben und dass nach wie vor die Faustregel gilt, jeder Tauchgang, jede Probe aus der Tiefsee entdeckt neue Arten.
Werden die Manganknollen geerntet, verschwindet mit ihnen der Lebensraum einer hochspezialisierten Gemeinschaft. Das hat Auswirkungen auf die Funktion des Ökosystems. Erst lokal, doch weil die Systeme vernetzt sind, kann es immer weitere Kreise ziehen. Was Entscheidungen über den Tiefseebergbau durchaus erschwert, ist, wo die Metalle heute herkommen und welche globalen Abhängigkeiten damit einhergehen.
Der Mehrbedarf an Nickel beispielsweise für die E-Mobilität, für die Batterien, insbesondere auch für den deutschen Markt, wird im Wesentlichen im Moment aus Indonesien generiert. Das heißt also, auf indonesischen Inseln, die mit Regenwald bestanden sind, der Abbau ist fest in chinesischer Hand, inklusive der Weiterverarbeitung der Rohstoffe bis hin halt zu den Batteriemodulen.
Thomas Kuhn ist Geologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Der durch den Antrag Naurus aufgebaute Druck ist hoch. Und Kritiker fürchten, dass eine erste Lizenz die Schleusen öffnet. Pradeep Singh, Experte für Meerespolitik und Seerecht am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.
If you say yes to one, it becomes very political.
Sagt man zu einem Land Ja, wird es sehr politisch, wenn man zu anderen Nein sagt. Und genau das ist das Problem. Wenn wir viele Bergbauaktivitäten haben, werden die Folgen sehr verheerend sein. Deshalb sagen manche Staaten, dass wir unter den gegenwärtigen Umständen den ersten Bergbau nicht zulassen sollten. Denn wenn man einen zulässt, muss man auch andere zulassen. Und wenn man weitere zulässt, wird es einfach zu viel sein.
Derweil läuft die Positionierung der beiden Lager weiter. Befürworterstaaten sind Tonga, die Republik Kiribati, die Cookinseln oder Jamaika, die sich vom Tiefseebergbau einen Aufschwung für ihre Wirtschaft erhoffen. Gegner wie der pazifische Inselstaat Palau, Fidschi, Samoa oder Vanuatu fordern hingegen ein Moratorium, weil sie die Risiken für Meeresökosysteme, Ernährungssicherheit und die Lebensgrundlagen der Küstengemeinden fürchten. Auch Frankreich zählt zu den Ländern, die eine Pause bei der Internationalen Meeresbodenbehörde einfordern. Ebenso wie Costa Rica und Deutschland. Aber
wir versuchen jetzt gerade dafür Mehrheiten in der Behörde zu erlangen. Das ist noch längst nicht ausgemacht. Das ist ein nicht einfacher Kampf. Am Ende geht es auch einfach um sehr, sehr viel Geld. Ich bin auch nicht dafür, dass wir grundsätzlich sagen, nie und nimmer machen wir Tiefseebergbau, sondern wir investieren auch als Bundesregierung wirklich viel Geld in die Erforschung des Meeresbodens, auch in Technologien, wie es eben sowohl klima- als auch umweltschonend gehen kann. Das finde ich auch richtig.
Um die Wogen zu glätten, versichert ISA-Chef Michael Lodge im Interview.
Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass kein Abbau beginnen kann, ehe sich die Mitgliedstaaten der ISA nicht auf die Regeln und Vorschriften dafür geeinigt haben.
Wie der Streit um den Tiefseebergbau in internationalen Gewässern ausgeht, ist aktuell offen. In der Zwischenzeit könnten jedoch in nationalen Gewässern Fakten geschaffen werden. Zum Beispiel in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Cookinseln. Dort liegen 12 Milliarden Tonnen Manganknollen. Anfang 2022 vergab das Land Explorationslizenzen an Firmen, um zu prüfen, ob in den nächsten 5 Jahren ein nachhaltiger Bergbau möglich sein könnte. In nationalen Gewässern hat die ISA nichts zu sagen.
Das war der Hintergrund. Tiefseebergbau. Der Meeresboden als Einnahmequelle. Von Dagmar Röhrlich. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.